Ich möchte nur ein Wort lesen aus 5. Mose, Kapitel 7, von Vers 6 bis zum ersten Teil von Vers 8. 5. Mose 7, von Vers 6. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geheiligtes Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle anderen Völker, hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ja das Kleinste unter allen Völkern. Nein, weil der Herr Liebe zu euch hegte und weil er den Eid halten wollte. Es ist ein ganz herrliches Wort. Manchmal können wir nicht verstehen, warum Gott gerade ein Volk erwählt und alle anderen Völker zunächst einmal auslässt. Aber Gott hat ein Volk erwählt, um die Heilsgeschichte vorzuschattieren, um anzukündigen, um die Verheißungen geben zu können, um auf Erden sein Zeugnis aufrichten zu können, um dann, wenn es soweit ist, und wenn Gott die Menschheit mit sich selber versöhnt, um dann alle Völker in diese Versöhnung mit einzubeziehen. Bitte achtet darauf, Gott Recht zu geben in allem. Wenn er sich Abraham nimmt, dann weiß er, warum er nicht Nahor genommen hat oder Tara genommen hat. Er hat eben Abraham genommen und dann ging die Sache los. Aber hier geht es jetzt speziell darum, dass der Herr sich ein Volk erwählt hat, um sein Zeugnis auf Erden bekannt zu machen. Hätte er viele Völker genommen, hätte er große Nöte gehabt mit allen. Aber so hat er ein Volk genommen und hat mit dem einen Volke noch genügend Sorge und Nöte gehabt, um, wie ich eben sagte, die Verheißungen und überhaupt die gesamte Heilsgeschichte im Voraus ankündigen zu können, bis sie dann in Christus ihre Verwirklichung gefunden hat. Und was in Psalm 2 geschrieben steht und in vielen anderen Stellen Erfüllung finden konnte: Fordere von mir, so will ich dir die Enden der Erde zum Lohn geben. Und gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern, aller Kreatur. Aber Gott musste ja irgendeinen Anfang machen, und das hat er auch getan. Was mir hierbei auffällt, ist, dass er sagte: Nicht, weil ihr zahlreicher gewesen wäret wie andere Völker, sondern weil der Herr euch lieb hatte und den Eid halten wollte, den er gemacht hatte. Genau das Gleiche trifft auf die herausgerufene Gemeinde zu. Glaubt es mir, Gott hat einen kleinen Überrest, nur um Heilsgeschichte anschließend machen zu können. Wer glauben würde, dass wir die Einzigen wären, die in den Himmel eingehen, der hat sich getäuscht. Gott wird viele haben, die er in die Herrlichkeit nehmen wird. Aber so wie Gott Bruder Brenham gebrauchte, eine lokale Gemeinde hatte, um die Botschaften bringen zu können, so hat Gott es auch hier gefügt, dass sie weitergebracht, dass sie verbreitet werden können. Aber schlussendlich wird der Herr eine große Ernte einbringen. Und ich muss noch an heute Vormittag denken, an den Vergleich, als Bruder Brenhem diese Vision im Jahre 1933 sah. Er sah den einen Baum und da stand Trinität, den anderen und da stand Einheit. Aber beide waren voller Früchte. Manchmal können wir schnell urteilen und sagen, die sind doch verkehrt, lass sie gehen. Nein, es ist ein Unterschied zwischen verkehrter Lehre und den Menschen, die da noch gefangen sind in diesen Denominationen. Und das muss man einfach unterscheiden. Denk doch einmal darüber nach, wenn es keinen Wycliffe in England gegeben hätte und keinen Huss in der GSSR, der zu ihm gefahren ist und nicht andere in Rotterdam und hier bei uns und in der Schweiz, dann wären wir heute alle noch katholisch gewesen. Und was wäre daraus geworden? Man muss einmal sehen, welche Wege Gott gegangen ist, um uns dahin zu bringen, wo wir heute sind. Hätte es keinen Erasmus in Rotterdam gegeben, keinen Zwingli in der Schweiz, keinen Melanchthon und Luther hier, wo wären wir alle geblieben? Gott hat Einzelne genommen, um biblische Wahrheiten auf den Leuchter zu stellen, um dann Erleuchtung für viele auf den Leuchter zu stellen. Und auch dafür sind wir dem Herrn sehr dankbar. Schaut, Bruder Brenhem hat nicht auf andere mit Verachtung geblickt. Ich denke noch an den ganz alten Herrn, den Bruder Bosworth, den er innig liebte. Und ich kann mich an Karlsruhe erinnern. Der Mann hat sage und schreibe die Nachmittagsversammlungen gehalten und sprach hauptsächlich über die dritte Person in der Trinität, über den Heiligen Geist. Während den Versammlungen William Brenhams hat dieser Mann uns klargemacht, wie wichtig die dritte Person der Gottheit ist, nämlich der Heilige Geist, der alles in allem wirkt. Ja, er hat's nicht besser gewusst. Und Bruder Brenhem sagt, und hört das jetzt, Bruder Brenhem, das habt ihr ja im Zeugnis gehört. Bruder Brenhem sagte, als dieser Mann mit über 80 Jahren heimging, der Bruder Bosworth, da haben ihn die Angehörigen nicht mehr grüßen können. Er hat einfach die Hände geschüttelt und da war keine im Raum. Und als man ihn fragte, ja, sagt, ich sehe doch all die, die ich zum Herrn geführt habe und ich grüße sie schon, ich gehe doch jetzt hinüber. Wir müssen einfach alles Gericht Gott überlassen. Wir müssen die Systeme als das, was sie sind, an den Pranger stellen, sei es der Weltkirchenrat, sei es die Kirche Roms, aber wehe uns, wenn wir Protestanten oder Katholiken unter dieses Urteil stellen. Das dürfen wir nicht. Das darf keiner von uns. Es sind Menschen, die in diese Welt hineingeboren worden sind, in einen bestimmten Glauben oder Aberglauben oder Überlieferung. Und Gott wird noch eine reiche Ernte herausrufen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Unsere Einstellung den Menschen gegenüber muss immer gut und positiv sein. Anders können wir ihnen nicht helfen. Stellt euch vor, wenn ich manchmal, einmal habe ich ja sogar in einer großen Methodistenkonferenz in Nordindien gesprochen. Da gibt es einige Millionen Methodisten aus der Zeit John Wesley. Das war die Blütezeit, dass das englische Empire hat ja etwa 50 Länder und drei Viertel der Erde seiner Zeit wohl in Beschlag genommen. Und wo immer es war, da waren auch die Leute, die unter diesem Imperium waren. Aber ich habe das Evangelium verkündigen können in Liebe. Und das war sogar ein Tag, an dem ich über die biblische Taufe in der großen Konferenz auf den Namen Jesu Christi gepredigt habe. Und ich dachte auch, jeder Moment könnte der letzte sein. Dann kam sogar noch der Film William Brenhams, ist in der großen, mit über 3000 Menschen gefüllten Konferenzhalle gezeigt worden, am Ende der Versammlung. Man muss unterscheiden, wie ich eben sagte, dass Gott Menschen erwählt. Und denkt daran, auch Bruder Brenhem, er sagt, meine Eltern sind irländischer Abstammung. Und beide waren katholisch, keiner ging zur Kirche. Ja, was wurde aus ihm? Gott hat seine Hand auf ihn gelegt. Ja, man muss also erkennen, wenn Gott uns jetzt schon die Augen und die Herzen geöffnet hat, dann weil er uns lieb hatte, weil er etwas mit uns vorhatte. Und ich bin Gott dankbar für euch alle. Aber lasst uns nüchtern bleiben, auf keinen Menschen in keiner Gemeinde herabsehen, sondern sie alle schätzen und achten, um zu sehen, ob Gott noch einige herausrufen wird. Nun, das jetzt lediglich zur Einleitung. Vielleicht singen wir irgendeinen Chorus und dann bitten wir Bruder Kopfer und die beiden Brüder jetzt direkt nach vorne. Wir sind dem Herrn für die Berichte von Herzen dankbar. Ich habe es heute Vormittag bereits gesagt, der Ruf wird immer lauter, dass Brüder in diesen Ländern sind und durch die Gnade Gottes unabhängig bleiben, um die Wahrheit wirklich als Wahrheit weitergeben zu können. Es gibt eine Stelle, ich glaube in den Königen, da sagte die Frau, jetzt erkenne ich, dass Gottes Wort in deinem Munde wahr ist. Das Wort Gottes ist Gottes Wort. Aber schaut mal, was alles daraus gemacht worden ist. Über 300 verschiedene Denominationen im Weltkirchenrat. Und wollte man da noch fragen, dann hat jeder seine eigene Meinung über Gottes Wort. Das Wort Gottes muss die gleiche Wahrheit sein, wie es war oder wie sie es war, als Propheten sie ausgesprochen haben. Und ich habe das bei den Brüdern schon festgestellt. Sie haben keine eigenen Ambitionen, um dann und was zu werden oder zu sein oder Jünger hinter sich zu ziehen. Sie haben einen Wunsch und der besteht darin, das geoffenbarte Wort zu tragen. Und dazu möge Gott Gnade schenken. Wenn ich daran denke, wie viele Brüder enttäuscht sind, weil ich nicht kommen konnte. Und es ist schon im Volksmund so gesagt worden, ein Mann, ein Weg, ich kann nicht überall sein. Und speziell, was die französisch sprechenden Länder betrifft, bin ich für den Dienst Bruder Barriers und für den Dienst unserer Brüder von Herzen Gott dankbar. Denn das Wort des Herrn muss ja laufen. Und ich denke auch jetzt wohl an Galater 2. Da sagt Paulus, nicht für eine Stunde sind wir in Unterwürfigkeit zurückgeblieben, damit das Evangelium in seiner Wahrheit bestehen bleibe. Vielleicht soll ich es euch lesen. Es kommt wirklich darauf an, dass man nicht nur predigt, dass die Brüder das Wort nicht nur predigen, sondern dass es in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes gepredigt wird. Galater Kapitel 2 von Vers 3. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der doch aus den Griechen war, wurde zur Beschneidung genötigt. Was aber die eingedrungenen falschen Brüder anlangt, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern und uns ganz in die Knechtschaft zu bringen. Vor ihnen sind wir auch nicht für eine Stunde in Unterwürfigkeit zurückgewichen, damit das Evangelium in seiner Wahrheit bei euch bestehen bliebe. Ihr Lieben, wenn wir ausziehen und wenn gewisse biblische Fragen, ich habe es heute Vormittag auch schon kurz angedeutet, über mancherlei Dinge und Begriffe auftauchen, dann können wir nicht anders, als das zu sagen, was Gottes Wort gesagt hat. Amen. Und es gibt keinen Menschen, der das Recht hat, über den Inhalt der Heiligen Schrift hinaus zu gehen. Ein solches Recht kommt nicht von Gott. Gott hat nichts vergessen. Er hat alles schreiben lassen, was wir wissen mussten und was zur Verkündigung notwendig ist. Und wenn Gott dann abschließend noch über alles, was wir erdenken und erbeten können, aus Gnaden tun wird, in der vollen Wiedererstattung, dann wollen wir ihm von Herzen dafür danken. Aber was die Verkündigung betrifft, so sind hier die Grenzen, hier diese beiden Deckel bilden die Barriere nach rechts und nach links. Es geht darüber nicht hinaus. Gott hat wirklich alles gesagt. Wichtig ist nur, dass wir es verstehen und dass wir im Worte bleiben, wie unser Herr sagte, wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt. Und wer über die Schrift hinausgeht, der hat Gott nicht. Der hat Gott nicht. So steht's auch im Brief des Johannes geschrieben. Also bleiben wir innerhalb der Schrift und den Rest überlassen wir Gott. Was mich aufgrund des vorgelesenen Wortes bewegt, ist Folgendes. Gott hatte Israel erwählt und hatte sehr große Not eben mit diesem Volke, das er erwählt hatte, und musste nach 40 Jahren sagen, sehr betrübt sagen, sie aber erkannten meine Wege nicht. Dann musste er abermals sagen, habt ihr mir Brandopfer in der Wüste dargebracht? Und dann sagt er, nein, mir habt ihr sie nicht dargebracht. Es ist nicht nur, dass wir von Erwählung sprechen oder davon, Gnade vor Gott gefunden zu haben, sondern die Frage geht weiter, sie dringt tiefer. Hat Gott Freude an uns? Hat er Wohlgefallen an uns? Wird das, was wir tun, dem Herrn getan? Wird's, wie unser geliebter Bruder gelesen hat, zu seiner Ehre getan? Wird's gemäß seinem Worte getan? Das sind alles Fragen, die uns bewegen, wenn wir Apostelgeschichte 7, aus der wir heute bereits gelesen haben, dann noch weiter lesen. Und wer all die Verse von Vers 30 bis Vers 43 liest, der wird zuerst froh gestimmt sein und dankbar, dann aber kommt die große Traurigkeit, je länger man da liest, speziell von Vers 39, aber lasst mich zur Ermutigung, ja, vielleicht lesen wir von 39 zuerst und kommen dann auf Vers 30 zurück. Es heißt hier, doch unsere Väter wollten ihm nicht gehorsam sein. Vielmehr stießen sie ihn von sich und sehnten sich nach Ägypten zurück. Hier ging es um Moses, den von Gott gesetzten und gesandten Propheten, der ihnen das Wort überbrachte, aber ihre Auflehnung gegen Mose war Auflehnung gegen Gott. Ihre Weigerung zu hören, was er sagte, war Weigerung zu hören, was Gott gesagt hatte. Denn ihr könnt's ja alle hier mitlesen, vielleicht sogar in Vers 35. Da heißt es, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sagten, wer hat dich zum Oberhaupt und Richter gesetzt? Eben diesen hat Gott als Oberhaupt und Erlöser gesandt durch die Vermittlung des Engels, der mit ihm, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser ist es auch, der sie weggeführt hat, indem er Wunder und Zeichen im Lande Ägyptens und am Roten Meer sowie 40 Jahre lang in der Wüste tat. Dieser Mose ist es, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Volksgenossen erwecken. Ihr wisst ja, das war eine der Hauptverheißungen. Und dann heißt es, wer auf diesen Propheten nicht hört, dessen Seele wird ausgerottet werden. Es hieß nicht, wer nicht auf Jesaja oder Jeremia oder Hesekiel hört, sondern wer auf diesen Propheten, wenn Gott sich in Menschengestalt offenbart, wenn er Menschensohn wird und den prophetischen Dienst auf Erden tut, nach dem Wort der Schrift, zu uralten Zeiten oder vormals hat Gott durch die Propheten geredet, am Ende der Tage hat er in seinem Sohne geredet, und deshalb alle, die auf ihn hören, werden leben. Wer nicht an ihn glaubt und nicht auf ihn hört, der kann nicht leben, nicht ewig leben. Aber Mose war in der Hinsicht der vollkommenste Typ auf Christus, was die Propheten betrifft. Es war nicht Jesaja, dieser gewaltige Prophet mit seinen 66 Kapiteln, der die gesamte Heilsgeschichte geschrieben hat, der sagte, einen Propheten wie mich, sondern Mose war es. Was war geschehen? Heilsgeschichte war vorschattiert. Da war ein Volk, das Gottes Volk war, und dieses Volk war in Knechtschaft, und Mose wurde gesandt, es herauszuführen, mit Gottes Hilfe und so weiter. Genauso war es im Neuen Testament. Das Volk Gottes war verloren, geknechtet in der Sünde. Es musste freigekauft werden. Und der Herr ist zu uns gekommen und hat das getan. Aber es geht hier heute Nachmittag um etwas ganz anderes, um eine gründliche Selbstprüfung, der wir uns alle unterwerfen müssen, vom ersten bis zum letzten. Es heißt hier weiter in Vers 40, und sagten zu Aaron, mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn von diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, wissen wir nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe vor 2-3 Tagen nochmal den englischen Film Bruder Brennims gehört, wollte ihn auf eine Videokassette ins Deutsche übersetzen. Und da sagt Bruder Brennim plötzlich, wenn noch ein Götzen in eurem Herzen ist, tut ihn hinaus. Und er sagt, es kann ein Auto sein, es kann ein Haus sein, es kann irgendetwas sein. Wenn etwas derartiges ist, das den ersten Platz einnimmt, tut es hinaus, tut es hinaus. Wir meinen manchmal Götzen, das sind so Gestalten irgendwo in fernen Ländern. Das ganze Volk ist von solchen Dingen behaftet, und wir müssen wachsam sein, dass nichts, aber wirklich gar nichts zwischen uns und Gott kommt. Und schon gar nicht, um ihn zur Eifersucht zu reizen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns ganz haben, ganz Leib, Seele und Geist. Und nicht nur das. Er möchte, dass das, was getan wird, nach seinem Wort getan wird, damit es zu seiner Ehre gereicht. Lasst mich hier weiterlesen in Vers 41, so machten sie sich denn damals ein Stierbild, brachten diesem Götzen Opfer dar und hatten ihre Freude an den Werken ihrer Hände. Ja, das kann auch sein. Das kann einem Missionar passieren. Das kann jedem passieren, dass er sagt, schau, das ist also entstanden durch meine Arbeit und so weiter. Und schon wird ein Ding zum Götzen. Das darf nie und nimmer sein. Ich habe mich manchmal gewundert, warum Gott gewisse Dinge zugelassen hat. Aber Er weiß ja alle Dinge. Irgendjemand sagte mir vor kurzem, bei unserer Wiege ist uns nicht das Lied gesungen worden, was alles im Leben uns begegnen würde. Und Gott sei Dank, dass wir es auch nicht wissen. Aber eins ist in unserem Herzen geblieben, etwas zu sein zum Lobpreis seines herrlichen Namens. Amen. Dass die Gemeinde jetzt nicht du in dir und ich in mir wohlgefällig auf uns selber schauend, sondern dass Gott wohlgefällig auf uns schauen könnte, dass wir als Werk Gottes etwas wären, auf das er blicken könnte und sagen, das ist sehr gut. Am Anfang der Schöpfung hat er es ja getan. Er sah alles an und sprach, es ist sehr gut, was er geschaffen hat. Und dasselbe soll mit uns sein. Während Mose noch auf dem Berge war und hörte, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, hat Aaron schon unten das Gold geformt und hat schon die Sachen fertig gemacht. Als Mose herunterkam, war die Sache schon fertig. Er hörte viel Jubel und dachte, jetzt ist hier ein großes Siegesgeschrei. Gott wird Großes getan haben. Und als er näher kam, und dann sah, was vor sich ging, dann hat er den Tanz um das goldene Kalb wahrnehmen müssen und geriet in solchen Zorn, dass er die Tafeln, auf denen ja das alles stand, zerschmetterte und einfach fassungslos war und den großen Hammer nahm und das Ding zerschlug und den Staub, was hat er getan, ins Wasser getan, hatte die Leute trinken lassen oder nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es ja nicht gestern gelesen. In jedem Fall war doch sehr große Not unter dem Volke. Und ihr Lieben, wir müssen heute jetzt mal an uns denken. Was ist geschehen mit William Branham? Die einen haben gesagt, er ist das Wort, die anderen, er ist der Menschensohn, dies oder jenes. Und Gott hat das nicht gefallen. Und dasselbe, wir müssen sehr darauf achten. Wenn irgendjemand sagt, Knecht des Herrn, gut, aber behaltet es für euch. Ich möchte nicht, dass irgendetwas anderes sich breit macht. Es darf nicht sein. Alle Ehre gebührt allein dem Herrn. Amen. Und es steht geschrieben, wenn wir alles getan haben, was der Herr uns geboten hat, dann sprecht, wir sind unnützige oder armselige Knechte. Das meine ich von ganzem Herzen. Wenn es einen unter denen gab, die Gott gerufen hat, sein Wort zu verkündigen, das kann ich nicht leugnen und will ich auch nicht, denn dazu gibt es keinen Anlass. Berufung ist Berufung. Und die kann Gott nicht gereuen, die kann Gott nicht zurücknehmen. Aber wir müssen aufpassen. Ihr kennt die Apostelgeschichte, als Gott durch die Hände, ich glaube, der zwei Apostel Großes tat, haben sie ihnen Opfer darbringen wollen und haben gesagt, Götter haben Menschengestalt angenommen. Ich glaube, es war keine 24 Stunden später, da war Paulus gesteinigt. Außerhalb der Stadt. Menschen haben sich noch nicht geändert. Der Geist der Abgötterei schleicht sich sehr schnell ein. Und das darf nicht sein. Es geht einzig und allein um die Sache Gottes, nicht um den Menschen, der an der Sache Gottes steht. Natürlich brauchen wir nicht eure Verachtung, sondern wir haben es schon verdient, dass wir gehört werden, denn die Heilige Schrift sagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Alles hat seine Richtigkeit, aber dann ist die Schranke schon gesetzt. Dann geht sie runter und dabei muss es dann bleiben. Wenn das nicht der Fall ist, Ihr wisst ja, wir haben hier auch eine Zeit erlebt. Da haben wir nicht auf die Predigt gewartet, sondern auf das, was nach der Predigt kommen würde. Es schien so, als habe Gott die ganze Zeit hindurch gar nicht geredet, sondern er werde erst beginnen, nachdem die Predigt zu Ende war. Und was ist geworden? Menschen sind einfach zu hoch gehoben worden. Und Menschen sind Menschen. Und Gott sorgt dafür, dass wir dann, und wenn es mit Ach und Krach geschieht, aber auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden. Auch dafür sind wir Gott von Herzen dankbar. Hier steht es aber noch weiter, Vers 42, und das betrübt mich sehr. Ihr wisst, ich bin nie Moralprediger gewesen und auch wahrscheinlich nicht Gerichtsprediger, aber hier steht wirklich etwas, das wir zu Herzen nehmen müssen. Vers 42, da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin. Da wandte sich Gott von ihnen ab und gab sie dahin. Wenn man liest und Gott wandte sich ihnen zu, dann ist Freude da. Dann ist es etwas Erhebendes, etwas Beglückendes. Wenn man aber liest, da wandte sich Gott von ihnen ab, dann könnte man weinen. Wenn sich Gott von einem Menschen, von einer Gemeinde, von seinem Volk abwendet, was bleibt da noch übrig? Eine äußere Form der Gottseligkeit und der Betrieb, den wir selber machen, mehr bleibt nicht übrig. Aber wenn Gott sich uns zuwendet, dann wird's anders. Dann kommt neues Leben. Dann kommt Liebe, Freude, Friede im Heiligen Geist. Hier hat Gott sich von seinem auserwählten Volk abgewandt. Und die Begründung kommt gleich. Da wandte sich Gott von ihnen ab und gab sie dahin, so dass sie dem Sternenheer des Himmels dienten oder Anbetung erwiesen, wie im Buch der Propheten geschrieben steht. Habt ihr etwa mir Schlachttiere und Opfergaben während der 40 Jahre in der Wüste dargebracht, ihr vom Hause Israel? Habt ihr mir die Opfer dargebracht? Gott wollte Opfer. Sie waren biblisch, aber das Herz der Menschen war längst mitten im Götzendienst und nicht im Gottesdienst. Habt ihr das verstanden? Und Gott hat sich von ihnen abgewandt. Sicher, er hat sie noch gespeist, er hat sie noch getränkt und sagt dann später, 40 Jahre habe ich Abscheu gegen dieses Volk gehegt. Ja, stellt euch vor, trotzdem mit Manna gespeist, trotzdem aus dem Felsen trinken lassen. Es ging um Heilsgeschichte. Hätte Gott Israel total fallen lassen, hätte er seinen Plan fallen lassen müssen, und das konnte er nicht. Geliebte Brüder und Schwestern, dasselbe ist unser Zustand. Gott hätte uns manchmal fallen lassen, wenn es nicht um den Heilsplan Gottes ging. Wenn es nicht ein Werk Gottes gäbe und einen Plan Gottes, von dem wir ein Teil geworden sind, Gott hätte uns fallen lassen und hätte gesagt, geht eure eigenen Wege. Aber Gott kann es nicht. Gott kann es nicht. Er muss durchziehen, ob es ihm gefällt oder nicht, bis die Vollendung kommt. Geopfert wurde. Ja, aber wem wurde geopfert? Das Herz war ferne. Gehorsam war nicht da. Glaube war nicht vorhanden. Ja, wem wurde da noch gedient? Wem wurde geopfert? Und dann steht in Vers 43 die Antwort. Vorher war ja die Frage, habt ihr etwa mir Schlachttiere und Opfergaben während der 40 Jahre in der Wüste dargebracht, ihr vom Hause Israel? Nein, nein, das Zelt des Moloch und das Sternbild des Gottes Rifan habt ihr getragen. Die Götzenbilder die ihr zur Anbetung angefertigt hattet. Darum werde ich euch über Babylon hinaus wegführen lassen. Was war es? Es blieb Gottes Volk, aber der Zorn Gottes war über ihnen. Keine Freude. Es war, wie ich eben sagte, die Gemeinde des Herrn. Heilsgeschichte musste folgen. Und deshalb hier die Vorgeschichte. Und Gott hat nicht aufgegeben. Er hat getragen. Er hatte dann immer wieder einen Überrest. Die einfach noch treu geblieben sind, mitten im Abfall, mitten in der Abwendung von ihm. Und unser Bruder las ja oder hat's gesagt, dass wir dem Herrn nicht irgendwelche Tiere opfern sollen, die einen Makel haben. Ich weiß nicht, ob das so ganz durch die Übersetzung, das ist rausgekommen, mit Sicherheit. Habe ich hier nicht vor kurzem aus 3. Mose gelesen? Das Tier durfte keinen Makel haben, dass Gott geopfert wurde, um den Opfernden von allen Makeln freizumachen, damit der Opfernde Gott wohlgefällig und vollkommen werde. Deshalb musste das Opfertier auch vollkommen sein. Und was war's, wenn ihr andere Schriftstellen liest? Was haben sie aus der Herde genommen? Das Lahme, das Kranke, und haben es dem Herrn geopfert. Ja, was wollte Gott damit? Man hat gesehen, dass die Ehrfurcht, alles ist verloren gegangen. Nur die äußere Form des Gottesdienstes ist übrig geblieben. Ja, wie war's in den Tagen unseres Herrn? Was hat er auf Erden angetroffen? Viel religiösen Betrieb, aber ja, das ging kräftig auf und ab und hin und her. Und was hat er gesagt? Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Er hatte einiges zu sagen, als er auf Erden war, und hat dann den Weg auf den Ölberg genommen und schaute zurück über Jerusalem und weinte und sprach, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut oder ihre Jungen sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Es ist etwas Herrliches zu wissen, erwählt zu sein, etwas Wunderbares zu wissen, zum Volke Gottes zu gehören, aber noch mehr gehört dazu. Wenn irgendjemand meint, ich bin erwählt, und dann trotzdem eigene Wege geht und so weiter, so geht es nicht. Ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille wie Götzendienst. Hier haben die Menschen ihren Ungehorsam durchgesetzt, sie haben ihren Eigenwillen durchgesetzt, und das Ganze war nicht mehr Gottesdienst, das Ganze war Götzendienst. Kann es heute anders sein, wenn wir als Menschen unseren Willen durchsetzen? Wo bleibt da der Wille Gottes? Ja, was soll denn geschehen? Was beten wir im Vater unser? Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Ihr Lieben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin kein Mensch, ich habe wahrscheinlich nicht das Herz dazu. Gott hat uns dazu Bruder Russ gegeben, einen Mann mit Rückgrat, einen Mann, der keine Rücksicht nimmt, der einfach so sagen kann, wenn es um Ermahnung geht und Zurechtweisung, wie es wohl kein anderer vermochte. Aber wenn wir solche Bibelstellen lesen, was sollen wir darüber sagen? Nichts. Sie uns zu Herzen nehmen und fragen, allmächtiger Gott, wie stehen wir vor dir? Wie stehe ich vor dir? Wo ist mein Stand? Wie ordnest du mich ein? Wie siehst du uns als Gemeinde? Das ist doch heute die Frage. Wir möchten gern, dass Gott Großes tut. Ja, warum nicht? Er wird es tun. Ist es ihm denn irgendwie mühevoll, was Großes zu tun? Gott braucht sich gar nicht zu erheben. Er braucht nur ein Volk auf Erden zu sehen, unter dem er Großes tun kann, das ihm glaubt, ihm gehorcht, ihm folgt, ihm dient. Und dann geschieht schon Großes. Gottes Kraft ist doch wirksam. Ich glaube, dass wir diese Nachmittagsstunde dazu nutzen könnten, uns vor dem Herrn zu prüfen, wirklich von Herzen zu prüfen und sagen, Herr, habe Dank, dass du uns erwählt hast. Habe Dank, dass du uns den Propheten gesandt hast. Habe Dank für die Botschaft, die du uns geschenkt hast. Habe Dank für alles. Es gäbe ja da eine ganze Liste, die man aufzählen könnte. Aber jetzt sind wir gefordert. Ihr wisst ja, der Herr erschien dem Mose als Engel des Herrn in der Feuerflamme, sprach und sagte, ziehe dir die Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden, göttlicher Auftrag, göttliche Sendung. Aber das Volk hat nicht hören wollen. Sie gingen irre mit ihrem Herzen, auch mit ihren Füßen, in ihrem Leibe folgten sie der Feuersäule. Wenn sie sich erhob, erhoben sie sich auch. Aber wo waren ihre Herzen? Wo war der Gehorsam? Wo war die Übereinstimmung mit Gott? Wie viele sagen auch in diesen Tagen, ja, Gott ist in der Feuersäule erschienen, oh, Dank sei ihm doch dafür, das glauben auch wir. Aber das genügt nicht. Gott möchte, wenn er sich erhebt und wir uns dann auch erheben, dann möchte er segnen, dann möchte er vorwärts gehen mit uns. Nicht innere Auflehnung. Ich glaube nicht, dass wir Menschen in unserer Mitte haben, die eine innere Auflehnung Gott gegenüber hätten. Das glaube ich nun ganz und gar nicht. Aber es könnte sein, dass doch noch gewisse Dinge da sind, die Gott nicht gefallen, so dass er nicht in unserer Mitte wirken kann, wie er möchte. Und ich schließe mich da mit ein und sage von Herzen, o Gott, lass mich wissen, was ich abzulegen habe, was ich zu tun habe, um dir wohlgefällig zu sein mit meinem ganzen Leben, um dir zu dienen. Schaut, hier haben sie 40 Jahre lang geopfert. Und nochmal die Frage, wem haben sie geopfert? Sie haben dem Götzen geopfert. Es war nicht Gottesdienst, es war Götzendienst. Sie haben dem Moloch und dem Sternbild Rifan und haben diese Dinge sogar mit sich getragen. Diese Götzenbilder haben sie mit sich getragen. Das muss sich ein Mensch mal vorstellen. Ich habe das einmal erlebt, passt hier nicht ganz hin, aber trotzdem sage ich es. Ich habe mal einer alten Dame beim Umzug geholfen, die war sehr erzkatholisch, und plötzlich sagte sie, aber die Sache hier, die werde ich selber tragen, die sollte ich nicht anrühren. Und dann war das solch ein Ding da aus irgendeinem Metall, und das war der Christophorus. Ich weiß nicht, welche Aufgabe der bei den Katholiken hat. In jedem Fall sollte ich den gar nicht berühren. Den wollte sie tragen, denn ich war ja schließlich Protestant. Den wollte sie tragen. Und da habe ich bei mir selber gedacht, meine Herrschaften, das ist die Sache, ja, das ist es. Aber stellt euch vor, auch unter dem Volke Israel, Gottes Volk, dem gerade gesagt worden ist, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und so weiter. Weder ein Bildnis machen von dem, was oben im Himmel oder unten auf Erden ist, und bete sie nicht an und diene ihnen nicht und so weiter. Das erste Gebot ist doch nun einmal das längste Gebot. Nicht? Oder habt ihr das noch nicht gemerkt? Das erste Gebot ist das längste Gebot. Denn darauf kommt es ja nun schließlich an, dass der Anfang stimmt. Wenn der Anfang nicht stimmt, wie soll da das Ende stimmen? Und hier, dieses auserwählte Volk, Israel, um Abraham, Isaak und Jakobs Willen, auserwählt, und ich vorhin sagte, Gott hat Heilsgeschichte gemacht und hat das Volk getragen in schonender Geduld. Schon Mose sagte, wenn du dieses Volk preisgibst, werden alle anderen Völker sagen, dass du nicht imstande warst, deine Sache zu führen. Und Gott ist imstande, seine Sache zu führen. Aber er möchte einen treuen Überrest. Da fragte mich vor kurzem ein ganz geliebter Bruder, es ist wohl in der Offenbarung geschrieben, dass der Herr dann kommen wird mit seinen Treuen und Geliebten und Heiligen. Da sind in jedem Fall drei Dinge aufgezählt. Ich habe die Stelle im Moment nicht im Griff. Und dann wollte er aufteilen, wer dann die Treuen sind und wer die Heiligen sind und so weiter. Ich sagte, geliebter Bruder, die Treuen sind die Heiligen und die Heiligen sind die Getreuen und so weiter. Was sollen wir lange aufteilen? Wollen wir doch das alles sein, was da geschrieben steht, und dann werden wir die Schar ausmachen, von der da die Rede ist. Ihr Lieben, nicht ein- und aufteilen, sondern werden, wozu Gott uns bestimmt hat. Und das haben wir heute Vormittag hier auf den Leuchter gestellt. Gott wollte Menschen, Söhne und Töchter, die sein Wesen tragen, durch die Wiedergeburt göttliches Wesen und Leben in sich tragen, und dass wir nur noch auf die Vollendung warten, das heißt auf die Verwandlung unseres Leibes und dann in dem Bilde des Herrn erscheinen. Gott wird uns dabei helfen. Er wird mit uns sein. Wie vielen ist auch dieses Wort, das wir jetzt betrachtet haben, zum Segen geworden? Ich glaube uns allen. Wir haben einfach das Verlangen, o Gott, komm du zu deinem Recht. Tue, was dir wohlgefällt. Unser Wille sei dein Wille. Da gibt es eine Schriftstelle. Wer irgendetwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Lasst uns zurückkehren zur ersten Liebe. Wirklich die Sache Gottes, den Herrn und alles, was ihn betrifft und mit dem, was er jetzt tut, zusammenhängt. Lasst es uns an erste Stelle setzen und dann wird sein Segen mit uns ruhen. Wehe uns, wenn er zürnen müsste. Wohl uns, wenn er sich uns in Gnaden segnend wieder zuwenden kann. Das wünschen wir alle. Und wir bitten ihn auch darum, uns jetzt, wenn wir ins Gebet gehen, Gnade zu schenken, einfach alles so zu sagen und ihm hinzulegen, damit er aufräumen kann in unserem Herzen, in unserem Leben, in der Gemeinde insgesamt, so dass er Freude unter den Seinen haben kann und sich in unserer Mitte wohlfühlt. Das Blut spricht für uns. Das glauben wir alle. Das Blut des Lammes spricht für uns. Noch ist Jesus Christus hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Sonst hätte er oft wechseln müssen. Aber ihr wisst ja, wer Melchisedek war und ist. Er hatte keinen Anfang und kein Ende, keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe. Er war der Herr selber, König von Salem, König des Friedens, Herr der Herrlichkeit. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und sein Blut spricht auch heute für uns. Lasst uns nicht niedergeschlagen kommen, schon in Demut und Selbstprüfung, aber trotzdem im Vertrauen. Es ergeht uns, oder vielleicht darf ich das noch kurz sagen, es muss so sein, wie es bei denen ist, die göttliche Heilung erleben möchten. Sie können nicht nur kommen und sagen, Herr, du weißt, dass ich krank bin und so weiter, und heile mich doch. Es muss dahin kommen, dass der Glaube in ihren Herzen irgendwie funkt, dass Inspiration kommt und durch Offenbarung ihnen klar wird, er trug meine Krankheiten, er lud auf sich meine Schmerzen, er wurde verwundet um unsere Sünden willen. Der Kranke muss eine solche Glaubensoffenbarung bekommen, dass es ein vollbrachtes Werk ist, und dann erst kann ihm die Heilung werden. So ist es auch mit uns. Wir kommen nach vorne und wir merken und erkennen all unsere Nöte und all unser Zu-Kurz-Kommen, alle Übertretungen, alle Schuld, alle Sünde, grundsätzlich alles. Und wir kommen so gebeugt und demütig, wie es nur sein kann. Aber tief in unserem Herzen sagt uns etwas. Ich habe das alles von dir genommen. Ich habe Versöhnung geschenkt. Ich habe mein Blut vergossen. Ich nehme euch so, wie ihr seid. Vergebung und Gnade werde euch zuteil oder ist euch zuteil geworden. Wenn wir beten, dann bitte nicht auf halbem Wege stecken bleiben, sondern durch die Gnade Gottes durchdringen und anfangen zu danken, dass der Herr Gnade geschenkt hat und uns irgendwie anzieht als Menschen, die möchten, die wollen, wie wir es in einem Lied singen. Sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandel nur nach deinem Geist. Wir wollen, und wenn es uns nicht immer gelungen ist, sagen wir es dem Herrn. Aber bitte nicht stehen und nicht liegen bleiben, sondern vorwärts mit dem Herrn. Er wird alles wohl machen. Er, der begonnen hat, er wird vollenden. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.